Da gibt es ganz strikte Regeln. Wir machen erstmal den Einsatz und alle, die verschmutzt sind, ganz strikte Anweisungen erst durch die Dekon. Das heißt, die werden alle erst strikt dekontaminiert, bevor es zum Essen und Trinken geht.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Heute mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft Katastrophenschutz. Über die verschiedenen Aufgabenbereiche, die da abgedeckt werden, haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen. Mit Bereitschaftsführer Volker Winkelhake, Alexander Saffer, dem Leiter des ABC-Zugs und Dennis Rauhut, dem Leiter der Versorgungsgruppe. Und dazu gehören unter anderem Einsätze, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind. Dann sind die Experten vom ABC-Zug gefragt. Also die mit den bunten Schutzanzügen.
Zu eurem ABC-Zug, Alexander, die technische Ausstattung, die ihr mitbringt, wenn ihr da so reingeht, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist ja wahrscheinlich auch erstmal ein komisches Gefühl, in so ein Gebäude dann reinzugehen oder wo immer dieser Ort ist, euer Einsatzort.
Es fängt ja erstmal schon mal damit an, erstmal dieses komische Gefühl wird schon in dem CSA erstmal da sein.
Dem Anzug.
Da wird ja erstmal eine Ausbildung durchlaufen, dass man sich erstmal dran gewöhnt. Der Artenschutzlehrgang kommt davor, der Sprechfunkerlehrgang kommt davor. Dann kommt der ABC 1 und 2 Lehrgang, wo man sich an diesen Anzug gewöhnt, wo man die Taktik übt. Und dann geht es ja erst in diese Schadenstelle. Und es kann keiner vorher sagen, was einen da erwartet. Es kann das Labor sein, dann haben wir im besten Fall Pläne, Darstellungen, welchen Stoffen die arbeiten. Es kann der chemieverarbeitende Betrieb sein, wo wir auch wissen, was es kommt. Es kann aber auch der Transporter sein des Paketdienstes, der halb verschiedenste Kleingebinde geladen hat mit Warntafeln drauf, die austreten.
Was ist dann eure eigentliche Aufgabe, wenn ihr an diesem Schadensort seid?
Man muss ja sagen, wir arbeiten diese Schadensorte nicht alleine ab, sondern mit dem Gefahrgutzug. Wir sind dafür zuständig, den Bereich Dekontamination zu stellen. Reinigung steht festgeschrieben in der Dienstverordnung, dass halt der CSA-Trupp im Chemikalien-Schutzanzug erst reingehen darf, wenn die Dekonstelle komplett aufgebaut ist. Diese bringen wir mit, bauen die auf, betreiben die auch, stellen das Personal, auch das Personal des Auskleidens, des sauberen Ausstiegs der Kameraden, dass die nicht kontaminiert oder beaufschlagt werden von dem Stoff.
Wer sich das an so einer Einsatzstelle schon mal angeschaut hat, ich glaube, das sind auch so kleine, auch eher bunte Zelte, quadratische Grundfläche, hätte ich jetzt mal gesagt, habe ich mal auf Fotos gesehen, korrigiere mich gerne, wenn ich Blödsinn erzähle, aber auch wieder ordentlich mit Farbe unterwegs in dem Bereich.
Ja, wir sind immer sehr farbenfroh. Je nach Hersteller unterscheiden sich halt diese Schutzanzüge immer, gelb, weiß, verschiedenste Farben, was aber nichts über die Schutzkategorie aussagt, sondern einfach den größtmöglichen Schutz der Kräfte. Dieses Zelt, wie du schon es beschrieben hast, ist ein Rechteck mit einer Auffangwanne, luftgestützt mit einem eingebauten Duschrahmen, wie die Dusche zu Hause, bloß halb einmal ringsrum. Und es ist dafür, dass die größtmögliche Kontamination erstmal abgespült wird und aufgefangen wird in verschiedenen Behältnissen. Eventuell noch mit einer Vorreinigung, mit einem Desinfektionsmittel, je nach Stoff abhängig.
Also das ist eure Aufgabe dann und ihr duscht dann quasi eure Kameradinnen und Kameraden, die da vom Einsatzort kommen, aber in Uniform, oder?
Die werden im Anzug geduscht, das ist ja erstmal das Wichtigste, damit die Verschmutzung, die ja außen an dem Anzug haftet, dafür ist er ja da, dann eben abgespült wird. Und Gleiches machen wir auch bei der Einsatzstellenhygiene nach dem Brandansatz. Alex oder Dennis die Strommiete erwähnt, wo es ja dann doch sehr rußig ist und alles voll Dreck. Und dass eben diese Verschmutzung von der Kleidung entfernt wird, bevor die Kameraden die ausziehen. Weil dadurch das Ausziehen wird ja dann wieder Staub aufgewirbelt. Man hat das Risiko, dass man von außen an den Anzug fasst oder eben an die normale Feuerwehrschutzkleidung und hat dann diese Verschmutzung doch auf der Haut. Und dauerhaft ist das halt schädlich. Das hat sich in den letzten Jahren gerade auch bei Brandeinsätzen immer mehr durchgesetzt, dass man erkannt hat, auch das ist nicht so lapidar eben abzutun. Ich komme aus dem Feuer, schüttel mich einmal und gehe ins nächste rein. Das ist immer so heroisch dargestellt. Aber tatsächlich ist das auch gefährlich und das ist nicht zu unterschätzen, gerade wenn man dem öfter ausgesetzt ist.
Ich würde gerne mal was zu den Duschen sagen. Auch das klassische Duschen mit Körperhygiene machen wir auch. Wir waren mit der Kreisbereitschaft mit in Magdeburg, haben da hygienisches Duschen für die Kräfte der Kreisvorbereitschaft des Landkreises dargestellt, damit die ihre Körperhygiene nachkommen können, weil es ist ja, haben die beiden schon erzählt, eine Autarkie gefordert von 72 Stunden und da möchten die Kameraden ja auch mal duschen, Körperpflege betreiben und selbst das können wir auf der grünen Wiese 50 Personen in der Stunde ungefähr mit warmem Wasser, trinkwasserkonform, auch mit Abwasser, auch dieses Duschen wie zu Hause auch durchführen.
Also Autarkie heißt an der Stelle, dass die Bereitschaften zum Beispiel zu so einem Einsatz in Magdeburg oder auch in Meppen angefordert werden. Und dann werden verschiedene Stufen gefordert. In Meppen hieß es, die Bereitschaft...
Das war der Moorbrand, genau.
Das ist die Bereitschaft Ost und West, die waren dahin. Und da war gefordert, dass sie sich selber verpflegen. Autarkie kann aber darüber hinausgehen. Und das war in Magdeburg gefordert, dass die völlig eigenständig, also sie müssen selber für Unterkunft sorgen, sie müssen selber für Essen und Trinken sorgen, sie müssen selber für Hygiene sorgen. Und da war dann der ABC-Zug mit und hat eben genau diese Hygiene gestellt. Das heißt, dort wurden Zelte aufgebaut, wie Alex das eben beschrieben hat, wo eben auch eben das Duschen, Waschen und so weiter möglich war, weil die Kräfte halt da eben keine Infrastruktur vor Ort hatten, in eine Sporthalle, wo sie reingehen konnten. Das war alles nicht gewährleistet. Deswegen sind wir dann da mitgefahren.
Und da kommt natürlich auch die Versorgungsgruppe ins Spiel, wenn es um die Autarkie geht. Das fängt ja bei Essen und Trinken wahrscheinlich an.
Auf jeden Fall. Wir haben uns auch so mittlerweile aufgestellt, dass wir auch stromunabhängig sind. Wir können von dem ABC-Zug oder in Verbindung mit dem ABC-Zug auch Trinkwasser bekommen. Das heißt, die würden sich darum kümmern, dass selbst wenn die Wasserleitungen oder halt keine in der Nähe sind oder halt durch den Schadensfall kontaminiert oder beschädigt sind, sind wir nicht auf das Wassernetz vor Ort angewiesen, sondern können zusammen mit dem ABC-Zug dementsprechend auch eine Wasseraufbereitung und Wassertransport halt auch organisieren, dass wir dauerhaft mit Trinkwasser versorgt werden. Wir sind stromunabhängig, das heißt, unsere Kochmodule, unsere Hockerkocher laufen alle mit Gas. So können wir dann auch auf dem Feld die Nudeln kochen, die Bolognese dazu, die Suppe heiß machen, die Würstchen heiß machen, Kaffee kochen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und das Erste, was wir machen, ist dann mal Kaffee kochen für die Kräfte und natürlich auch Tee, damit dann für alle was dabei ist. Das ist so das Erste, was dabei ist und gehört natürlich auch zur Autarkie. Und wir schauen im Vorfeld dann, wenn wir irgendwo hinfahren, was müssen wir mitnehmen, wie lange könnte es ungefähr dauern, weil im Schadensfall kann es dann auch sein, dass im Umkreis auch nichts mehr ist, wo wir was einkaufen können. Und das wird dann alles von hier mitgebracht in Verbindung mit der örtlichen Metro, die in Hameln ist, oder mit anderen Einkaufsläden, wo wir dann im Vorfeld anfragen, pass auf, wir müssen dann und dann los, wir brauchen so und so viel und organisieren, dass das dann auch meine Aufgabe ist, wo kriegen wir das her und wie transportieren wir das.
Das ist, wenn es um jetzt längere Einsätze geht, wo ihr dann quasi unterstützt. Aber wie würde das jetzt hier vor Ort aussehen bei Einsätzen? Ab wann werdet ihr denn angefordert, wenn abzusehen ist, dass ein Einsatz länger dauert? Oder wann werdet ihr da alarmiert, vielleicht auch mal hier vor Ort zu unterstützen für, was weiß ich, da wird ein Haus gelöscht?
Das obliegt hauptsächlich dem Einsatzleiter. Da haben wir als Versorgungsgruppe selbst relativ wenig Einfluss drauf. Also wenn der Einsatzleiter merkt, okay, es dauert länger oder hat vielleicht auch gewisse Einflüsse, bestes Beispiel ist immer das Wetter, es ist sehr kalt draußen, dann ist eine heiße Suppe, ein heißes Würstchen, ein heißer Kaffee immer sehr, sehr erfrischend. Andersrum natürlich, wenn es sehr heiß ist, dann werden wir auch vielleicht auch mal früher rausgerufen. Wir gehen vielleicht auch gerade über bestimmte Punkte, es ist eigentlich Mittagszeit, die Karawanen sind so alarmiert worden, dass sie noch nicht Mittag essen konnten, dass sie vielleicht noch nicht Abend essen konnten oder frühstücken konnten, wenn es mitten in der Nacht gewesen ist, dann werden wir dazu alarmiert.
Aber wie schnell seid ihr denn dann einsatzbereit? Also wenn ihr jetzt irgendwo hin ausrückt zu diesen größeren Geschichten, da könnt ihr euch ja noch absprechen und machen, aber ich meine auch so eine Suppe, die will ja auch erstmal gekocht werden.
Das ist richtig, also für den ersten Einsatz sind wir, je nachdem, wo wir hin müssen, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde da. Wir haben unser kleineres Fahrzeug, das ist ein Rafter, umgebaut, wo wir für 60, 70 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz Getränke, Würstchen, Kaffee kochen können. Das ist alles dann mit einem Regalsystem aufgebaut. Und der fährt quasi sofort an die Einsatzstelle, kann sich dort aufbauen, kann die Getränke rausgeben, kann Snacks aufgeben und kann mit Kaffee kochen anfangen. Da sprechen wir, je nachdem, wo dann der Schadensfall ist, von einer halben bis dreiviertel Stunde, bis wir dann die ersten Sachen rausgeben können. Und des Weiteren wird dann im Hintergrund ein zweiter Teil der Gruppe zur Feuerwehrtechnischen Zentrale fahren, dort dann den Küchen-LKW besetzen, gegebenenfalls dort schon mal Brötchen aufbacken, die Suppe schon mal in die Kochmodule packen, die schon mal langsam warm machen. Und wenn die dann soweit sind, kommen die hinterher und sind dann, sagen wir, nach zwei Stunden, ja, kommt immer so ein bisschen noch an, wo der Schadensfall ist, also spätestens nach anderthalb bis zwei Stunden dann auch mit heißer Suppe vor Ort, um dann dort halt weiterzumachen. Was aber dann auch während den Einsätzen vor Ort dann weitergemacht werden kann. Also wenn wir unser erstes Pulver, sage ich mal, verschossen haben und die Einsatzkräfte versorgt haben, aber merken, okay, es dauert doch noch länger und der Einsatz geht noch weitere 5 bis 10 Stunden, dann haben wir weitere Möglichkeiten, dann aus der FDZ Lebensmittel zu holen und auch vor Ort dann ganz normal anfangen können zu kochen.
Die Herausforderung bei der Alarmierung ist eigentlich darin, ich hatte ja eben gesagt, bei den Spezialkräften, ABC-Zug-Messgruppen, da erkennen die Einsatzleiter ziemlich schnell, da brauche ich Unterstützung, weil das ist mein originäres Einsatzgeschehen. Der ist ja voll fokussiert darauf, Schaden zu beseitigen. Versorgung ist da meistens so ein bisschen im Hintertreffen. Das ist aber ganz normal, weil man sich ja erstmal auf das Wesentliche konzentriert. Deswegen ist es häufig wichtig, dass von außen irgendwo ein Anstoß kommt. Der Beobachter des Landkreises, der vielleicht vor Ort ist, oder manchmal an Einsatzstellen bin ich auch vor Ort, dass man dann mal fragt, mal ein bisschen an der Seite guckt, weil ich muss mich nicht auf das Geschehen konzentrieren und zu sagen, hier, das sieht jetzt für mich gerade so aus, das dauert noch 3-4 Stunden, die Kameraden sind jetzt schon seit 2-3 Stunden im Einsatz, es ist 3 Uhr nachts oder so, jetzt könnten wir langsam mal tätig werden, in dem Wissen, es dauert eine Dreiviertelstunde, bis Dennis mit seinen Kameraden vor Ort ist und den warmen Kaffee auf den Tisch stellt, weil damit ist es ja nicht getan. Wir haben es leider auch schon an Einsatzstellen gehabt, dass dann wir relativ spät alarmiert wurden und die Kräfte eigentlich schon nach Hause wollten. Das ist natürlich dann auch immer schwierig für alle Seiten, deswegen ist es da ganz wichtig, eben zeitnah alarmiert zu werden und von außen auch vielleicht mal aus dem Einsatz, aus dem ELW, also aus der Einsatzführungsgruppe, die den Einsatz vor Ort leitet, mal kurz den Impuls zu setzen. Jetzt sollten wir wenigstens mal drüber nachdenken, auch wenn der Einsatzleiter letztendlich entscheiden muss, aber ihm einfach nur mal den Hinweis zu geben, Achtung, das dauert noch und jetzt wäre MAMF angesagt und dann kämpfen wir weiter.
Wie groß ist dein Team, Dennis?
Wir sind aktuell mit mir zusammen 16 Kameradinnen und Kameraden aus dem gesamten Kreisgebiet. Wir stellen ungefähr die Hälfte aus dem Bereich Großbereich Kommenbrügge und der Rest, wir haben 2 Kameraden, die kommen aus der Richtung Erzen. Wir haben 1 Kameraden aus Hessisch-Ollendorf. Wir haben mehrere Kameraden aus Emmertal und Hameln. Und hauptsächlich sind wir dann sonst halt Kommenbrügge, die Ortsfeuerwehr Wunnichhausen, die da sehr mit Kameraden unterstützt und insgesamt halt 1,15 aktuell. Das Feuerwehrjargon dazu heißt
einer leitet 15, genau, Arbeiten.
Quasi, wobei ich da auch natürlich aktiv mitarbeite. So ist es ja nicht, also ich stehe nicht daneben und schaue den anderen zu, sondern sind alle mit involviert und das ist aktuell die Größe, die wir haben. Wir besitzen gerade 2 Fahrzeuge, das ist wie gesagt einmal der Crafter, wie ich schon genannt habe, mit dem Anhänger dazu, wo wir Equipment draufstehen haben, wo wir auch Tische und Bänke zum Teil draufstehen haben, damit die Einsatzkräfte vor Ort sich auch mal hinsetzen können und auch mal das Essen halt nicht im Stehen essen müssen, sondern auch am Tisch. Und da können wir dann auch noch auf weitere Tische und Bänke zurückgreifen, wenn wir den ABC-Zug dann wieder mit reinnehmen. Die haben noch ein Arsenal da, die FTZ hat noch vor Ort noch welche eingelagert. Also wenn es wirklich eine größere Schadenslage ist, die lange dauert, können wir auch auf die Kräfte zurückgreifen und dann dem Einsatzleiter sagen, hey, wir brauchen Tische, Bänke. Oder was wir auch schon gemacht haben, ist, dass wir alarmiert worden sind, zum Einsatz gefahren. Es hat in Strömen geregnet. Wir selber haben unser Zelt, wir haben einen Pavillon, wo wir die Sachen vorbereiten können. Aber die Einsatzkräfte stehen in dem Regen und dann kam von uns dann auch der Impuls, denkt mal dran, wir haben auch den ABC-Zug und dann sind die auch nochmal alarmiert worden und kamen dann mit warmen Zelten und somit waren dann die Einsatzkräfte, die gerade nicht vorne am Objekt standen, dann halt auch im Trockenen und im Warmen und konnten sich dann nochmal wieder aufwärmen. Also auch da gibt es dann halt so untereinander dann ein bisschen Unterstützung, was ja gerade gebraucht wird.
Ist natürlich auch wichtig, gerade wenn es draußen kalt ist. Dürfen die Einsatzkräfte, wenn die kontaminiert sind, auch schon in das Zelt rein oder müssen die erst duschen gehen?
Da gibt es ganz strikte Regeln. Wir machen erstmal den Einsatz, also entweder wir selbst oder die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr oder zum Beispiel des Gefahrgutzuges oder die Messgruppen, die dann ja auch den Messeinsätze fahren. Und wenn sie dann nicht gerade in der weiteren Umgebung tätig werden, wo dann wahrscheinlich keine Kontamination zu befürchten ist und wenn sie dann im Gulli was messen, sind sie ja selber nicht gleich verschmutzt. Aber alle anderen, die verschmutzt sind, ganz strikte Anweisung, erst durch die Dekon, das heißt der Feuerwehrmann, der aus dem Brandeinsatz kommt und noch den Ruß an den Fingern im wahrsten Sinne des Wortes, gut, in der Regel hat er Schutzhandschuhe an, aber auch der CSA-Träger, die werden alle erst strikt dekontaminiert, um auch zu verhindern, dass diese Verschmutzung eben verschleppt wird in andere Bereiche. Und ganz schlimm wird es dann, wenn sie dahin verschleppt wird, wo die Leute dann essen und trinken, weil das Risiko, dass das Brötchen, was hier auf dem Tisch liegt, dann, wo der Ruß dran kommt, dann auch in den Mund gesteckt wird, das ist ja das größte Risiko, dass man nicht nur diesen Schadstoff aus der Haut hat hinterher, sondern vielleicht so noch, wir sagen dazu, inkorporiert. Das heißt, dass er irgendwie in den Körper reinkommt, weil dann die Wirkung ungleich höher ist und das Risiko, selbst Schaden zu nehmen, ungleich größer. Deswegen strikte Aussage, erst Kontamination, bevor es zum Essen und Trinken geht.
Bei euch ist dann natürlich auch erstmal, wenn ihr irgendwo ankommt, Aufbau angesagt, alles vorbereiten, dann wird gekocht bzw. schon Vorbereitetes mitgebracht. Über die reine Verpflegung hinaus gibt es da noch weitere Aufgaben, für die ihr dann zuständig seid. Wir hatten vorhin ja auch das Thema mit Unterkunft organisieren. Wer macht das denn bei längeren Einsätzen?
Ja, in der Regel ist es so, bei längeren Einsätzen, wenn wir dann feststellen, da werden jetzt noch nicht nur für uns, wir müssen ja meistens bei der Versorgungsgruppe gleich gucken, wo bauen wir uns auf, damit wir Verpflegung ausgehen können. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel dann zu dem Moorbrand oder nach Magdeburg zu fahren, wenn wir da hinkommen, dann fragt man in der Regel schon danach, wo ist ein sogenannter Bereitstellungsraum. Das heißt, wo fahren wir erstmal hin? Man kann ja mit 20, 30 Autos nicht einfach rechts am Straßenrand anhalten, da steht man auch irgendwo im Weg. Und von dort aus wird dann erkundet oder wir versuchen dann auf die örtliche Einsatzleitung zuzugreifen, die sich vor Ort auskennt. Da ist eine Sporthalle, die wir vielleicht doch nutzen können, eben um nicht Zelte aufbauen zu müssen für 150 Leute. Und solche Dinge werden dann vor Ort erkundet. Das macht dann, wenn der ABZ-Zug mit dabei ist, die in der Regel die Führungskräfte, Zugführer, Stellvertreter oder ich mache das dann, dass wir Kontakt aufnehmen mit den örtlichen Kräften und sagen so, wie sieht es denn hier aus, wo können wir darauf zurückgreifen? Und wenn es das alles nicht gibt, wo ist eine große Aufstellfläche, wo können wir die Zelte hinstellen, die wir mitgebracht haben? Das wird dann vor Ort improvisiert, damit dann eben auch sichergestellt ist, dass die Kameraden dann eben auch, wenn sie dann dahin fahren, grundsätzlich ja zum Arbeiten, aber gerade, wir haben es vorhin gehört, Schichtbetrieb, die müssen irgendwann auch mal schlafen, da muss es auch eine entsprechende Unterkunft geben, wo sie dann ihre Ruhe finden, damit sie dann in der nächsten Schicht wieder fit sind.
Bei euch in der Versorgungsgruppe waren da jetzt noch andere Aufgaben, die du noch irgendwo bei euch im Bereich siehst, die wir noch nicht angesprochen haben?
Also wir kümmern uns hauptsächlich immer um Essen und Trinken, aber wir machen neben den Einsätzen an sich, werden wir auch angefragt für feuerwehrtechnische Veranstaltungen, sei es wir machen Verabschiedungen von Führungskräften, von den Kameraden, wo man halt dann, wo wir uns dann hinstellen, wo wir dann das Essen für, zubereiten. Das wird dann meistens in der FTZ gemacht für Abschlüsse von vom Kreiskommando, von Abschlüssen von unserem eigenen, von alles, wo man halt so ein bisschen, wir werden ganz oft angefragt und da müssen wir halt schauen, okay, was können wir wirklich leisten? Aber da werden wir auch noch mit reingenommen. Wir haben beim Blaulichttag haben wir einen eigenen Stand gehabt, wo wir dann Essen gekocht haben, wo wir Essen dann auch ausgegeben haben, zum einen für die Einsatzkräfte, aber halt auch für die Bevölkerung, die halt als Besucher mit da waren. Wir haben mehrere Zeltlager schon komplett versorgt. Wir haben dieses Jahr das Kreiszeltlager der Kinderfeuerwehren komplett 24/7 versorgt. Wir haben schon zwei Gemeindezeltlager versorgt. Wir haben beim Kreiszeltlager mit Equipment unterstützt von der Jugendfeuerwehr mit knapp 1000 Leuten, wo die da unterwegs waren, dass dann da die Kräfte vor Ort dann halt damit arbeiten konnten. Und das sind halt noch so Nebenaufgaben, sage ich mal, die wir dann halt auch mit abarbeiten. Aber unser Kerngeschäft ist das Einsatzszenario. Sei es jetzt hier oder halt um Unterstützung von den KfBen. Wir unterstützen die Übungen von den einzelnen Einheiten. Das heißt, wenn die KfB Ost, die KfB West Übungen fährt, gibt es dann von uns immer noch ein Essen dazu. Die machen alle paar Jahre auch eine zweitägige Übung, wo sie dann auch über Nacht noch da übernehmen, wieder die Versorgung, sind dann damit bei. Und das sind dann noch so weitere Aufgaben, die wir halt mit aufnehmen.
So in der Spitze, was könnt ihr mit eurem Team wuppen, mit insgesamt 16 Leuten, die da unterwegs sind? Wie viele Menschen könnt ihr versorgen? Wie lange?
Also das wie lange ist, kommt immer so ein bisschen drauf an, wo kriegen wir dann den Nachschub her. Also ich glaube, das wie lange ist, ich will nicht sagen unendlich, weil die Kräfte natürlich irgendwann erschöpft sind. Aber zumindest was das angeht, haben wir da erstmal soweit keine Grenzen mit drin. Wir sind aktuell, dass wir mit dem, was wir vor Ort haben, ca. 200 Einsatzkräfte für 48 Stunden voll versorgen können. Das haben wir quasi immer auf Lager. Mit dem können wir arbeiten. Und alles darüber hinaus geht es dann auch in meine Arbeit und dann in Volkers oder Alex Arbeit, um zu gucken, okay, wie kriegen wir für weitere Tage Lebensmittel, Getränke, Wasser und was wir halt noch so brauchen. Gas ist ein Thema, auch irgendwann sind noch Gasreserven und Treibstoff. Das sind dann halt so Sachen, die wir dann danach dann halt anschauen und gucken, okay, natürlich während des Einsatzes schon gucken müssen, aber so fürs Erste, für 200 Leute, 48 Stunden, kann man sagen, können wir abdecken.
Jetzt habt ihr schon viele Einsatzbeispiele genannt, auch hier aus der Region. Gibt es da vielleicht noch irgendwelche, die ihr als besonders herausfordernd empfunden habt oder die euch ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind? Ich gehe mal reihum, Alexander.
Ja, mir persönlich der Hubschrauberabsturz in Demke, weil wir da halt mit vielen unterschiedlichen Landkreisen zusammengearbeitet haben, mit vielen unterschiedlichen ABC-Einheiten, mit Polizei, mit der Bundeswehr, mit dem DHK, Kreisverband Weserbergland, mit den Kräften aus Lippe. Das war für mich das Prägendste, weil es alles eine große Feuerwehrfamilie ist, die alle zusammenhängt. Und auch die Vernetzung untereinander auf dieser ganzen ABC-Ebene mit den Nachbarlandkreisen sich sehr als enormes positives Pluspunkt ausgemerkt hat dafür. Das war mein Einsatz.
Dennis?
Von meiner Seite, ich glaube, das Herausforderndste war jetzt das Hochwasser über die Weihnachtsfeiertage. weil, ich habe es gerade schon gesagt, Feiertage. Das heißt, für uns war es dann so ein bisschen, okay, wir haben uns einen Vorrat aufgebaut. Wir wussten nicht ganz genau, was kommt auf uns zu, wie schlimm wird es, was passiert. Wir haben uns dennoch dann bevorratet. Und dann ging es dann doch relativ schnell, dass wir schauen mussten, wo kriegen wir auch frische Sachen her. Klar, wir können uns mit irgendwelchen Dosensuppen ausstatten, die wir dann immer auf Lager haben. Wir können gegebenenfalls auch Nudeln irgendwo hinlegen oder das Fleisch für eine Bolognese einfrieren. Aber wo kriegen wir die frischen Brötchen her? Wo kriegen wir mal Brot her fürs Frühstück, fürs Abendessen? Weil auch da müssten wir dann schauen. Da sind wir dann sehr gut unterstützt worden von den örtlichen Bäckern hier aus Hameln. Morgens um 4 haben wir angerufen, wir brauchen mal für 250 Leute Brötchen. Eine halbe Stunde später konnten wir uns die abholen. Das funktioniert sehr gut. Aber das so vom rein logistischen her, war das so meine große Herausforderung, die ich so gerade so im Kopf habe, was dann halt sehr prägend war, um zu gucken, okay, wie organisieren wir uns, wie können wir dann auch uns selber in Schichten aufteilen. Wir haben den einen Tag, glaube ich, waren wir 20 Stunden insgesamt im Einsatz am Stück. Da haben wir uns dann untereinander aufgeteilt. Ein Teil ist halt quasi als erstes hingekommen und dann Frühstück fertig gemacht. Wir sind dann irgendwann schlafen gefahren, dann kam die zweite Truppe und hat dann sich um Mittagessen und um Kaffeekuchen gekümmert noch so ein bisschen und sind dann halt auch wieder eingerückt und dann ging es am nächsten Tag wieder weiter. Also das war so unsere herausforderndste Geschichte, die ich jetzt so gerade bei uns hatte.
Volker, bei dir?
Ja, ich habe einige von diesen Einsätzen ja auch selber miterlebt, selber auch als entweder Führungskraft oder auch selbst mitgearbeitet. Wenn meine Führungskraft gerade nicht so gefordert war, dann bin ich auch in den Einheiten selber mit dabei, unterstütze, wo Not am Mann ist. Da kann ich das nur so mit wiedergeben. Die Zusammenarbeit mit den Einheiten vor Ort klappt in der Regel sehr gut. Mein prägendster Einsatz oder ja, übrigens der noch immer lange im Gedächtnis geblieben ist, war der Einsatz 2002, der Bahnunfall in Bad Münder. Da war auch vor Ort eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Kräften der örtlichen Feuerwehr, Polizei, DRK und auch des Gefahrgutzuges. Das war alles sehr gut abgelaufen. Das, was daran so prägend war oder weshalb das immer noch so stark im Gedächtnis ist, ist dieses Risiko, diese Ungewissheit hinterher, wo man gesagt hat, da ist jetzt ein Gefahrstoff ausgetreten. Auf dem Bahngelände hat ein Kesselwagen gebrannt. Und da wurde dieser Gefahrstoff halt großflächig in die Umgebung gebracht und keiner wusste nun genau, haben die Kräfte, die jetzt auch weiter weg waren, auch mehrere hundert Meter weit weg waren, eventuell diesen Gefahrstoff aufgenommen. Der ist krebserzeugend unter Umständen. Es gab also eine langjährige Aufbereitung dieses Einsatzes in Form von Untersuchungen und so weiter. Und deswegen ist dieser Einsatz bei mir noch so im Gedächtnis.
Wie seid ihr eigentlich selbst dazu gekommen? Zur Feuerwehr. Fangen wir mit Volker an.
Ja, ich bin dazu gekommen als junger Feuerwehrkamerad in meiner Ortsfeuerwehr. Da fängt ja jeder irgendwann mal an. Das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt bei uns mitmachen zu dürfen. Man muss in einer Ortsfeuerwehr Mitglied sein. Das ist halt versicherungstechnisch so, aber auch was die Grundausbildung angeht und so weiter, ist es wichtig, dass man die erstmal durchlaufen hat. Das war bei mir der Fall. Und irgendwann hat mein Ortsbrandmeister gesagt, ja Mensch, ich sehe, du hast irgendwie Bock auf mehr. Ich kann dir hier in unserer kleinen Ortsfeuerwehr, ich komme aus Ockensen, das ist ein ganz kleiner Ort hier im Landkreis, kann ich dir nicht mehr bieten, aber da gibt es eine Einheit beim Landkreis. Fahr doch da mal hin, da fahren ein paar bei uns aus dem Fleckensalzhemdorf hin, fahr doch einfach mal mit. Und so bin ich dann dazugekommen, habe als Helfer im ABC-Zug angefangen, bin dann dort aufgestiegen, irgendwann Zugführer geworden und dann jetzt letztendlich Bereitschaftsführer.
Alexander, ABC-Zug, Schwäche für Chemie, Biologie in der Schule gehabt, oder?
Nee, es ging mir so ähnlich wie Volker. Angefangen in einer kleinen Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung, mittlerweile zu einer Stützpunktfeuerwehr gewechselt. Mein Anstreben war, ich wollte nicht zur Bundeswehr, habe meinen Wehrersatzdienst beim ABC-Zug gemacht, habe mich recht früh dafür entschieden, als Helfer angefangen, Gruppenführerebene, Zugführer und mittlerweile auch stellvertretender Bereitschaftsführer der ganzen Geschichte hier, also so bin ich dazu gekommen.
Dennis, bei dir?
Ja, auch angefangen, wie alle anderen auch, in der kleinen Feuerwehr, auch Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung. Und zur Versorgungsgruppe bin ich 2016, 2017 gekommen. Ich kam aus dem Ausland wieder, ich war in Österreich unten, habe da gearbeitet. Ich habe auch einen gastronomischen Hintergrund, ich bin gelernter Koch, habe da unten als Koch gearbeitet, bin dann wieder hierher nach Hause gekommen, bin wieder in die Ortsfeuerwehr gekommen, da quasi meinen ganz normalen Feuerwehrdienst nachgegangen. Und da war dann im Gespräch, ich glaube damals war es eine Standortverlegung vom ABC-Zug, wo darüber gesprochen worden ist. Da waren schon mehrere Kameraden von meiner Ortsfeuerwehr mit involviert, wo geplant wurde, hey, wir wollen auch mal mitmachen. Und da habe ich mir gesagt, hey, ich höre gerade mit der Gastronomie auf, aber ich kann ja da mal reingucken, ob ich das mitnehmen kann. Und ja, seitdem bin ich in der Versorgungsgruppe, habe dann vorher als ganz normal da meinen Dienst gemacht, habe damit unterstützt, habe so ein bisschen auch dann so diesen Kochaspekt damit reingemacht, ein bisschen Know-how mit reingebracht und dann halt nach und nach dann am Ende zum Gruppenführer hochgearbeitet, sage ich mal, oder mich qualifiziert und dann jetzt seit 2019, genau seit 2019, seit 5 Jahren, dann halt auch Gruppenführer und mache das dann seitdem.
Mit professionellem Hintergrund. Und die Einsatzkräfte wissen es hoffentlich zu danken.
Bis jetzt habe ich immer nur Gutes gehört, was beim Essen angeht. Also von daher, ich glaube, dass es schon auch einen Einfluss gehabt hat so ein bisschen. Gut, jetzt wirklich im Einsatzfall, wo wir da hinfahren, die Dosensuppe aufmachen, da kann ich natürlich nicht groß was machen. Wenn es dann aber darum geht, auch mal anderweitig zu kochen, da habe ich dann schon großen Einfluss drauf, was wir machen, wie wir es machen. Und dann da halt viel frisch kochen, weg von den Convenience und da halt viel auch dann frisch einkaufen, frisch umsetzen. Genau.
Wie ihr dazu gekommen seid, wissen wir jetzt. Voraussetzungen mitzumachen, Ausbildungen, wer in eure Sondereinheit, die Kreisfeuerwehrbereitschaft, Katastrophenschutz rein will. Was muss der mitbringen, sollte der mitbringen?
Ja, ich hatte es ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Eine Grundvoraussetzung ist, Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr bei uns im Landkreis zu sein, aus versicherungstechnischen Gründen. Dort sollte in der Regel die Grundausbildung schon durchlaufen sein, die jeder Feuerwehrmann macht. Oder selbst wenn er jung und engagiert ist, kann er auch gerne mit der laufenden Grundausbildung schon bei uns mit reinschnuppern. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann kommen die Lehrgänge, die man braucht, um eben zum Beispiel unter den Anzügen zu arbeiten und andere Lehrgänge, die dann je nachdem, in welcher Einheit ich mitarbeite, dann entsprechend anstehen. Die werden dann so nach und nach durchlaufen und da kann dann aber jeder erstmal, der einfach nur reinschnuppern will, kommen. Das ist völlig ohne Verpflichtung. Und kann dann entscheiden, ja, ich interessiere mich jetzt mehr für Messen, ich interessiere mich mehr für die Dinge, die der ABC-Zug macht, für die Dekontamination oder ich interessiere mich auch mehr für die Versorgung. Und da werden wir die Kameraden dann fördern und entsprechend auch mit Lehrgängen versehen, dass sie sie entsprechend weiterqualifizieren, damit sie ihre Aufgaben dann wahrnehmen können.
Unterstützung wahrscheinlich auch bei euch, wie bei allen anderen, immer gerne gesehen, gehe ich jetzt mal von aus. Ansprechpartner, wer sich dafür jetzt interessiert, neugierig geworden ist, wie soll das anstellen oder er oder sie?
Ja, wenn er überhaupt niemanden kennt, aber sagt, ich bin jetzt lecker geworden, ich würde mir das gerne mal angucken, mal im Internet schauen unter Kreisfeuerwehr Hameln in Pyrmont, da sind die Ansprechpartner genannt mit Kontaktdaten, da kann man Kontakt aufnehmen. Ansonsten ist es häufig so, man kennt jemanden, der ist dabei, man hört, der erzählt irgendwas, einfach mal trauen und zu sagen, ganz unverbindlich, ich möchte mal zu so einem Schnupperdienst oder auch gerne zu mehreren und auch gerne in verschiedenen Einheiten kommen, um eben das Richtige zu tun. Wir freuen uns natürlich über jeden Kameraden, Kameradin, die wir mehr mit an Bord haben. Ich mache keinen Hehl daraus, wir könnten an einigen Stellen mehr Einsatzkräfte gebrauchen, aber die Aufgaben der kommunalen Feuerwehren sind ja auch mehr geworden. Und auch da sind schon Kräfte gebunden. Also mein Ortsbrandmeister, der mich damals dahin geschickt hat, der hätte heute vielleicht gesagt, naja, hier in Ockensen habe ich nichts für dich, aber in Salzhemdorf, also auf die Gemeinde bezogen, gibt es irgendwo eine Aufgabe. Und es werden ja leider im Ehrenamt immer weniger Kameradinnen, Kameraden, die sich engagieren. Und da sind wir schon auf jeden angewiesen, der kommt. Und wir nehmen jeden gerne. Meldet euch einfach, kommt bei uns vorbei. Und Kontakt findet ihr übers Internet oder über andere, die ihr kennt. Fragt ihr einfach, lasst euch mitnehmen. Und dann schauen wir mal, wir finden da was.
Ich würde da auch noch zugehen. Also ich weiß, dass es der ABC-Zug macht es. Und auch wir als Versorgungsgruppe, wir haben sowohl unsere Facebook-Seiten als aber auch unsere Instagram-Seiten, wo wir dann halt auch nach außen tragen, was machen wir gerade, was für Einsätze machen wir, was machen wir bei den Einsätzen mit Foto und mit Text, dass wir da halt auch präsent sind. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne dann auf den jeweiligen Seiten umschauen und dann auch dort dann per Direktmessage dann halt auch dann dort anschreiben. Das geht dann an unsere Social-Media-Beauftragten von den einzelnen Einheiten, die dann an uns rantragen, hier, da hat jemand Interesse und dann würden wir darüber auch dann den Kontakt suchen, also auch da einfach mal reinschnuppern, einfach mal angucken. Da ist viel Betrieb, gerade in den Instagram-Accounts, die dann auch so ein bisschen verknüpft sind. Oftmals, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, da findet man uns dann auch relativ einfach, gerade durch die neuen Medien. Da haben wir unsere Präsenz nach außen schon gut weiter ausbauen können.
Und Sitz ist Marienau offiziell. Ihr so ein bisschen zweigeteilt mit der FDZ in Kirchosen, aber sonst Marienau wäre die Anlaufstelle.
Da ist das Katastrophenschutzzentrum, da haben wir Ausbildungsräume und auch ein Außengelände in überschaubarem Rahmen, wo wir eben Ausbildung machen. Da ist der Sitz des ABC-Zuges, die Versorgungsgruppe, ein Teil da, ein Teil in der Feuerwehrtechnischen Zentrale FDZ in Kirchosen und die Messgruppen halt auf die 3 Standorte im Landkreis verteilt. So sind wir also flächendeckend im Landkreis auch vertreten.
Dann sag ich herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Euch alles Gute, euren Kameradinnen, Kameraden und kommt immer gesund zurück von euren Einsätzen.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.